ARD.
Seid ihr denn auch aus Kölle?
Ja, wir wohnen, also meine Mutter ist gebürtig aus Widdersdorf und ich komme aus der Schweiz eigentlich.
Ah ja?
Das ist Monaco des kleinen Mannes.
Dann müsste ich ja deine Mutter fast kennen, weil
das
Widdersdorf, Löwenich, Weiden ist ja um die Ecke.
Ich zeig dir gleich mal ein Bild, cool. Vielleicht klingelt da ja was. Also ihr wollt es wirklich, ihr wollt wirklich ihr verheiratet wollt, sein. Ihr habt euch eigentlich sehr viele Steine künstlich in den Weg
gelegt. Du hast jetzt schon wieder ihr gesagt. Ich habe ja anfangs gesagt, die Damen
wollt ihr. Der Pluralis Majestatis, den ich deiner Frau gegenüber verwende. Oder wie du sie nennst,
Girlfriend. Ich wollte es nur nochmal festhalten. Ich und Carmen auf jeden Fall. Was uns
Carmen
so ein bisschen
und ich. Der Esel nennt sich immer zuletzt.
Ich bin ja auch der Esel.
Die Hazel ist mein Name, Esel. Ach so.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Carmen
und Robert Geis
und
Hazel Brugger
und Thomas Spitzer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
So viele Möglichkeiten für potenzielle Freundschaften wie in diesem Monat gab es noch nie bei uns, denn in den kommenden 4 Wochen werden das erste Mal bei 1+1 zwei Paare aufeinandertreffen, die erst einmal recht wenig eint, obwohl einiges dann wiederum schon. Beides sind Power-Couples und Eltern, beide treten oft gemeinsam vor die Kamera. Power-Couple Nummer 1 besteht aus einer ehemaligen Fitnesstrainerin, leidenschaftlichen Sängerin und Jet-Set-Ikone und ihrem Mann, Modezar, Sonnenbrillenenthusiast und Medienunternehmer. Wenn sie nicht gemeinsam vor der Kamera stehen, führen sie ein eigenes Hotel und haben außerdem Deutschland im Alleingang vor der letzten drohenden Wendlerwelle bewahrt. Die beiden Personen unseres zweiten Paares hatten kurioserweise schon einen ähnlichen Lebenslauf, bevor sie sich überhaupt begegnet sind. Beide sind sie Kinder von Neurowissenschaftlern, beide machten sie ihre ersten Bühnenschritte mit Poetry Slam. Seit 2019 schauen sie nun gemeinsam nach, was geht. Sie ist Stand-Up-Comedian, er Autor und beide treten gemeinsam neben all dem Blödsinn auch immer wieder mit starken Statements nach draußen. Was überwiegt also? Die Gegensätze oder die Gemeinsamkeiten? Werden diese 4 vor unser aller Ohren zu allerbesten FreundInnen?
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, welcome to Saint-Tropez.
Richtig, hallo.
Also ja. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Wir sind bei euch zu Hause in der Villa Gaisini im Barbecue-Haus.
Mhm.
Und sitzen an einem riesigen Tisch, aber sehr eng aneinander.
Ja.
Und ich muss sagen, ich glaube, da könnte richtig was draus entstehen heute.
Ich war ja gestern schon in der Maison Prestige und da ist auch ein riesiger Tisch im Frühstücksbereich. Und die Dame, die mir das ganze Anwesen gezeigt hat, hat gesagt, dass... darf ich ihr sagen?
Ja, logisch.
Dass ihr ein Faible für große Tische habt.
Ja, wir haben immer viele Leute um uns rum und die verköstigen wir. Mein Mann kocht zu gut. Und das ist das Problem. Also die kommen dann auch immer alle essen, die sagen dann nicht ab und deswegen wurden die Tische immer größer.
Wie bringt man einen Tisch, der so groß ist, weil in der Maison Prestige war der aus Thailand, wie bringt man so einen großen Tisch aus Thailand hierher?
Der auch.
Der kommt auch aus Thailand, den haben wir auch in Phuket gekauft. Die sind per Container gekommen. Boah. Insgesamt haben wir, glaube ich, 6 Tische gekauft auf unserer Weltreise, inklusive dieser ganzen Figuren, die hier rumstehen, die auch in dem Container drin waren. Ja, und wie man sieht, wir lieben große Tische, damit wir auch viele Leute einladen können.
Und wenn ihr jetzt mal nach oben schaut, seht ihr an der Decke etwas hängen. Das heißt, das ist die Konstruktion meines Mannes. Wenn wir dann hier Party haben und brauchen eine Tanzfläche,
dann verschwindet der Tisch nach oben.
Dann geht der Tisch einfach hoch und ihr tanzt dann unter, da tanzen die Mäuse unter den Tisch.
Genau. Ja.
Genau, so sieht's aus bei den Geis.
Hier muss keiner unter den Tisch krabbeln.
Nee, da wird der Tisch schön gehoben. Aber wie ist das denn, also wenn ich was bestelle und mir das dann schicken lasse, dann habe ich so eine Tracking-Nummer. Wie ist das, wenn ich mir 6 Tische in Phuket im Container liefern lasse?
Ja, die musst du natürlich aussuchen und dann brauchst du ein Speditionsunternehmen.
Und da ist dann aber jemand
gesammelt.
Zuständig?
Ja.
Okay,
ja.
Weil das wird mich ja wahnsinnig machen, wenn dann der Tisch irgendwo verloren geht.
Hast du einen AirTag reingeschmissen, dass du wenigstens noch wusstest, wo der Tisch
Nein,
ist?
Nein, die gab es zu der Zeit noch nicht. Die haben wir schon ein bisschen länger. Heute würde ich das tun, ja.
Ja, aber jetzt kommen bald wieder Container aus Phuket.
Bangkok.
Und was
aus
ist
Bangkok.
Drin? Was ist drin? Stühle, ganz große Stühle.
Nee, ganz große Figuren.
Kunst.
Ach, Kunst.
Cool. Kunst, ja. Weil wir machen ja auch so ein bisschen Kunst und unsere Tochter Shania, die ist ja so ein bisschen kunstlastig und da haben wir gesagt, alles klar, wir brauchen nochmal was von diesen Figuren, die wir hier schon stehen haben. Und da haben wir jetzt wieder einen Container oder sogar zwei Container haben wir gekauft. Ne?
Da kommen auch ein paar Tische nochmal rein.
Nee, Tische habe ich keine reingetan. Hast du nicht? Tische haben wir genug, ja.
Ja, weil ja, hier nebenan das Grundstück haben wir gekauft und da bauen wir. Also die ganze Straße, die ihr jetzt entlang gefahren seid, ist unser Grund und Boden.
Das ist unglaublich. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht gefahren. Ich kam mit dem Hubschrauber. Das war schon mal für mich eine sehr schräge Erfahrung. Wie ist das für euch, das Reisen an sich? Es wird ja schon bequemer, wenn man es ein bisschen privatisierter gestalten kann. Also ein Hubschrauber ist angenehmer als ein Flieger, wo 300 Leute drin sitzen. Aber es ist ja trotzdem noch anstrengend, oder? Also reist ihr gerne oder denkt ihr euch dann auch so, boah, ist ja ganz schön laut hier? Weil ich dachte mir dann irgendwann so nach 15 Minuten im Hubschrauber so, ja, also eigentlich, jetzt habe ich es eigentlich schon wieder gesehen.
Hazel, hattest du die Kopfhörer nicht an?
Doch, aber zuerst nicht. Und dann habe ich die Piloten gehört, wie sie auf Französisch irgendwas gelabert haben, was aber total überhaupt nichts mit dem Flug zu tun hatte. Das war ich ein bisschen irritiert.
Gestern auch hier. Das Einzige, was mich, glaube ich, hier auf Dauer nerven würde, wären die ganze Zeit die Hubschrauber.
Ja, das sind aber schon viel weniger geworden.
Ah, ja.
Seit Corona hat man die Preise angehoben und zwar extrem. Also es sind viel weniger geflogen. Also dass es jetzt hier so ruhig ist, ist normalerweise nicht der Fall gewesen. Also,
okay.
Es hat schon richtig nachgelassen. Und man muss auch dabei sagen, weil du gerade sagtest, diese Helikoptergeschichte, nach 20 Minuten sollte man auch wieder gelandet sein. Also man sollte nicht unbedingt mit einem Helikopter eine Stunde fliegen oder sogar noch länger. Es wird dann noch toilettenmäßig ein Problem etc. Und so groß sind die Dinger ja dann noch nicht. Und das kann auch in einem Helikopter mal kräftig windig sein und Fallwinde haben etc. Also man sollte das beschränken auf kurze Steps, wo man sagt, Nizza, Flughafen natürlich jetzt hier zu unserer Villa. Das ist ein Flug, glaube ich, von 15 Minuten, 17 Minuten. Wenn du das mit dem Auto machst, bist du jetzt mindestens mal 2 Stunden unterwegs. Und da holst du natürlich schon einiges an Zeit rein.
Und man landet auch nicht direkt im Hintergarten. Also das fand ich schon sehr charmant. Also charmant ist so die sehr kleine Variante, es auszudrücken.
Mit den ganzen Hubschraubern hier und den ganzen Yachten dachte ich mir gestern so, es ist eigentlich ein bisschen wie in einem Reihenhaus wohnen, nur für Superreiche halt. Es ist einfach, man ist ja sich ja eigentlich sehr nah, oder? Es wird sehr kuschelig hier auf dem Berg.
Hier?
Ja.
Mein Nachbar ist so weit weg.
Du siehst die Nachbarn allerdings nicht. Das muss man dabei sagen. Du hörst
sie
nur.
Genau, man hört sie die ganze Zeit.
Ja, und deswegen haben wir das Grundstück gekauft. Ja,
und
dann
die Reihenhaus,
haben wir keine Nachbarn.
Die Reihenhaussiedlung, die hast du ja mehr im Hafen, wo die Leute dann tatsächlich so Boot an Boot stehen. Da ist das dann schon Reihenhaus.
Das stimmt.
Ne? Da hat jeder so seine 8 Meter, 9 Meter Front maximal. Mal von mir aus 40 Meter Yacht oder 50 Meter Yacht. Aber da bist du beim Reihenhaus natürlich richtig. Meistens 2, 3 Etagen, so wie so ein Reihenhaus eben aufgebaut ist.
Wie ist es denn hier im Winter? Also wie sind so die Temperaturen?
Also bis November sind die Temperaturen eigentlich gut, also zum Golfspielen immer geeignet, also um die 20 Grad und dann geht es irgendwann im Dezember, Januar, Februar, das sind so die 3 Monate, wo es kühler werden kann, wo du dann auch mal teilweise 11, 12, 13 Grad, wenn die Sonne natürlich rauskommt, hast du schnell mal wieder 15 Grad, dann kannst du es auch wieder aushalten, aber wir haben uns dazu entschieden, die Winter jetzt in Dubai zu verbringen. Das heißt also, wir verziehen uns eigentlich spätestens nach Weihnachten und sind dann Januar, Februar, März 3 Monate in Dubai. Da haben wir dann wieder dieselben Temperaturen wie die, die wir hier heute haben.
Aber das kann ich auch erklären, warum. Weil der Robert schon seit Jahrzehnten sagt, wir haben ja nur noch so und so viele gute Sommer. Ja. Mhm. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Sommer doch verdoppeln sollten. Und deswegen ist uns Dubai eingefallen.
Ja, perfekt.
Jetzt haben wir zweimal Sommer.
Sucht ihr denn auch mal gezielt den Winter? Also seid ihr so, würdet ihr auch mal Wintersport in Erwägung ziehen oder seid ihr ganz nur immer on the sunny side?
Nein, das haben wir ja lange Jahre gemacht. Wir hatten über 12 Jahre ein Haus in Kitzbühel. Die Kinder sind da auch Ski gefahren, haben da auch ihre Ausbildung für Ski und. Und da hatten wir natürlich auch noch wesentlich mehr Zeit und waren praktisch die ganzen Wintermonate in Österreich unterwegs. Und wie wir dann Kitzbühel verkauft haben, vor, 7, 8 Jahren, haben wir dann ein Haus in Valberg gebaut, was ungefähr 1,5 Stunden, Autostunden von Monaco entfernt, oben in den Seealpen liegt. Und da hast du praktisch von November an, von Dezember an auch Schnee bis April. Das Haus liegt auf 1800 Metern und du gehst auf 2500, 2600 Meter Skifahren. Und das machen wir also auch noch jeden Winter.
Da oben ist, glaube ich, ein kleiner Gecko.
Ach
oder sowas.
Ja, oder ein Salamander, wie lustig.
Ja, haben wir ganz viele von.
Ja, Haustiere.
Cool. Ja, cool. Nee, also das ist, leider benutzen wir das Haus nur für eine Woche im Jahr. Und das ist Weihnachten, damit wir da wenigstens die Atmosphäre haben. Und die wollen die Kinder auch. Dann kocht die Familie und backt und tut und macht. Also das ist super schön.
Wie viel habt ihr schon so von dem Land Dubai mitbekommen? Das ist, glaube ich, ein Land, oder? Das ist ein Emirat?
Stadtstaat?
Nö, du kannst schon Land so sagen. Das ist ja wesentlich größer als Monaco. Und Monaco ist ja auch ein Land. Das heißt also, es gibt zwar Dubai-Stadt und Dubai-Land. Es gibt ja auch jede Menge Wüste, die zu Dubai gehört. Und wir haben also vom Land schon einiges gesehen. Wir sind also schon von der linken Seite bis zur rechten Seite gefahren. Also praktisch vom Golf bis zum Pazifischen Ozean nach Fujairah runter. Und es hat immer wieder was Neues zu entdecken. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Seen gibt, beziehungsweise Berge. Innerhalb von einer Stunde außerhalb von Dubai bist du praktisch in so einer kleinen Bergregion. Und da haben wir natürlich schon einiges erlebt, einiges gemacht. Vom Ziplinen für die Kinder bis hin zum Buggyfahren, bis hin zum Fischen. Leider in Fujairah erfolglos.
Oh. Ja, dafür hattest du jetzt Erfolg, Robert.
Ach, hast du was gefischt?
Ja, verrat's nicht. Ja. Ich bin schon einen Schritt weiter jetzt. Aber es bleibt noch ein kleines Geheimnis.
Okay, ach ja. Ich habe noch gar nie. Fische. Hast du schon mal gefischt, Thomas?
Ja, auf Hiddensee habe ich letztens gefischt. Und in Norwegen habe ich schon mal gefischt. Weil im Mittelmeer sagt man ja, dass der Fischen mittlerweile eher schwieriger, oder? Ich weiß nicht.
Ja, ich hatte jetzt absolute Profis dabei, da war es gut. Ansonsten gebe ich dir recht, das Mittelmeer ist sehr fischarm geworden. Also da brauchst du schon Stunden, um was rauszuholen. Da gehst du besser auf den Fischmarkt.
Ja, und in Norwegen, ich meine, da schmeißt man ja einfach ein Stück Schnur rein und da hängen gleich 5 Fische dran. Das ist
so. Und ein Elch, der Schwimmen geübt hat. Ja.
Okay, ab nach Norwegen.
Ja. Elche fangen.
Na, viele Fische fangen.
Schuppen, nee,
ich fand nur Dubai so interessant, weil jetzt ja auch einige Influencerinnen nach Dubai gezogen sind und das natürlich auch immer wieder Thema ist, wegen halt politischen Sachen und so weiter und so fort. Deshalb, wir waren noch nie in Dubai, aber könntet ihr empfehlen? Sollen wir da mal hingehen?
Absolut. Vielleicht können wir da mal einen Podcast machen.
Ja, gerne.
Ja, also für einen Podcast würde ich nach Dubai reisen. Aber nur auch in den Wintermonaten, weil ich schaff's gar nicht in der Hitze. Ich bin wirklich ganz, ganz schlecht, wenn es über 30 Grad wird. Ich habe ja auch so Haut, also ich brauche immer Lichtschutzfaktor 80 plus oder so, sonst kriege ich gleich einen Ausschlag. Nee,
zu heiß ist auch nichts für uns. Also, aber die Temperaturen sind einfach top da. Und Dubai ist sensationell. Wir sind ja schon, eigentlich fliegen wir seit 15 Jahren schon nach Dubai. Und haben unser Herz da verloren.
Haben praktisch nur gewartet, bis die Kinder aus der Schule sind, bis die Kinder praktisch selbstständig unterwegs sind, um uns dann da auch was zu kaufen, dass wir da länger bleiben können. Weil es ist ja doch immer dann wieder ein 6-Stunden-Flug, auch wenn er nicht ganz so lange ist, aber es sind eben 6 Stunden mit Zeitunterschied, mit allem. Und da favorisieren wir es eigentlich länger als eine Woche hinzugehen.
Es war lustig beim letzten Mal, weil wenn Dubai jemanden fasst, dann bist du gefesselt. Ja, wir wollten eigentlich, wir sind nach Weihnachten für Silvester nach Dubai geflogen und wollten eigentlich im Januar wieder zurück. Also, weil er zu mir gesagt hat, komm, ich schaffe das nie, so lange in Dubai an einem Stück zu bleiben. Und da habe ich gesagt, warte mal ab. Also der erste Flug wurde dann umgebucht, dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen im Februar, super, alles klar. 100%, ja, 100%. Februar kam, Flug abgesagt, umgebucht. Dann haben wir gesagt, nee, März gehen wir wirklich, also da müssen wir mal nach. Also es wurde dann April, ne? So,
gut, und der Februar ist aber auch sehr kurz, also es ist wirklich ein kurzer Monat. Das ist ja nur ein kleines Zeitfenster.
Wir waren
das
dann zu Ostern wieder hier.
Ja, wir waren zu Ostern wieder hier und ich glaube, dieses Jahr werden wir noch länger da sein.
Wenn wir sogar noch Ostern in Dubai machen, weil auch das Wetter im April in Dubai noch perfekt ist. Und da
kann man richtig
noch
gut
Eier
verstecken in den ganzen Dünen. Ja. Ja. Tagelang suchen und die sind dann schon gekocht.
Genau.
Das muss ich mal ausprobieren, Hese. Das ist eine ganz gute Idee von dir jetzt gewesen. Das machen wir on-cam mal bei den Geissens.
Wir machen einfach mal eine Kochsendung. Eier kochen in der Wüste mit Carmen und Hazel.
Ja, das ist dann Low-Cooking.
Das verkauft
Low-Cooking.
Sich von selber.
Gute Idee.
Ihr seid seit 1994 verheiratet. Ich bin 1993 geboren. Thomas und ich sind seit 2014 zusammen. Was würdet ihr sagen, ist das Geheimnis einer so langen Beziehung? Weil wir versuchen schon, das auch natürlich hinzukriegen.
Ja, wir sind ja seit 1982 zusammen. Wir haben ja nur 94 geheiratet.
Boah, wir hatten ja noch eine Testphase vor der Hochzeit.
Kurz ein Dutzend Jahre. Man sagt ja, das verflixte 13. Jahr.
Das heißt, ihr wart schon 6 Jahre zusammen, als ich auf die Welt kam. Krass.
Genau, als du mit dir zusammenkamst.
Ja. Nein, also wir sind jetzt 41 Jahre, es werden 42 Jahre dieses Jahr. Meine Güte, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen.
Komisch. Carmen zählt sehr ganz genau. Tag. Ganz ja. Ja.
Sie hat so kleine Rillen in ihrem Bett.
Genau, genau, wie die Leute im Knast.
Ja, die Betten haben wir mittlerweile oft genug gewechselt.
Ja, die Tische sind auch groß genug, um da die Tage zu zählen.
Richtig,
das stimmt.
Das ist immer wichtig. Ja. Aber was würdet ihr sagen? Habt ihr so einen pauschalen Tipp an uns? Wie schaffen wir das so lange?
Ja, du darfst einfach keine Langeweile aufkommen lassen. Und die haben wir nicht, weil wir natürlich stetig was zu tun hatten über die letzten 40 Jahre. Wir sind nicht nur gereist, sondern haben auch viel erlebt. Wir haben viele Häuser gebaut. Wir haben an vielen Stellen, an verschiedenen Stellen gelebt, wie eben Kitzbühel, Saint-Tropez, jetzt Dubai, Monaco. Wir haben eine Weltreise gemacht mit den Kindern über 4 Jahre, haben uns praktisch ja jede karibische Insel angeguckt und sind, das war damals mein Traum, einmal um die Welt zu fahren mit dem eigenen Boot. Das haben wir gemacht. Wir haben vorher das Ganze getestet mit einer Mittelmeerkreuzfahrt. Praktisch von hier bis über Istanbul, bis alles, was man da so kennt, an griechischen Inseln etc.
Boah, und ich glaube, ganz schön viel Druck jetzt. Ich ja, weiß nicht, ob ich meiner Frau das alles bieten
ich
kann.
Ich glaube nicht.
Weißt du, wofür das echt toll ist? Für die Kinder. Also ihr habt ja nur ein Kind, ne?
Genau,
ja.
Eine kleine Tochter.
Richtig, aber bei uns ist das halt, das war für die zwei so viele Erfahrungswerte, die konntest du, die kannst du in der Schule nicht bekommen. Und selbst die Schule, die internationale Schule in Monaco, hat meine Kinder vom Unterricht befreit. Wir sind teilweise mit Privatlehrer dann verreist und der war connected mit der Schule. Und heute, wo sie wirklich richtig denken können, erwachsene Frau, mittlerweile Frauen sind, sagen sie, also wir möchten die Zeit nie missen. Erstens die Nähe zu Mama und Papa, ja, und dann die Erlebnisse, die wir hatten. Also wir sind unheimlich sehr eng aneinander gebunden und wir werden auch in der Zukunft wieder zusammenziehen.
Ach echt? Ach schön.
Ja, ja. Die Kinder haben das
also,
jetzt ausprobiert.
Wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, ist es ja das Schönste, was passieren kann. Wenn man dazu gezwungen wird, ist es vielleicht nicht
wir
so cool.
Wir werden gezwungen, Hazel. Wir werden gezwungen.
Ja, wir. Die Kinder zwingen uns, dass wir wieder einziehen.
Ja.
Damit wieder Ordnung herrscht.
Ja, genau.
Einer muss aufräumen, einer muss die Disziplin ausüben.
Wie viele Sprachen sprechen die Kinder?
Drei.
Welche?
Französisch, Deutsch und Englisch.
Ah, okay.
Und sogar ein bisschen Italienisch. Also verstehen sie.
Ich glaube, das müssen wir dann machen, wenn wir alle Kinder haben, die wir haben wollen. Weißt du, stell dir vor, wir haben jetzt ein Kind, dann machen wir mit dem so eine mega geile Weltreise, haben so voll die Bindung dazu. Dann kaufen wir uns eine 3-Zimmer-Wohnung in Köln-Korweiler und kriegen dann noch ein zweites Kind und das Kind schaut sich dann die Alben von früher an und
du
denkt
musst
sich,
das richtige Alter
los?
Treffen. Du musst das Alter treffen.
Ja, was würdest
treffen.
Du sagen? Ist
also wir haben das gemacht, da waren sie 10, richtig?
Ja.
10 bis 14, weil ab 14 wird es dann schon eng mit dem Freundeskreis. Da wollen sie nicht mehr 6 Wochen am Stück oder 8 Wochen am Stück mit den Eltern unterwegs sein. Also ich würde sagen, die richtige Zeit ist so zwischen 9, 13, so diese 4 Jahre. Wir haben es, glaube ich, bei der einen, die war 9 bis 13, die andere war 10 bis 14.
Ja.
Genau in der Zeit, wo sie auch in der Findungsphase sind, was sie selber so machen und tun etc., schulisch genauso wie entdeckermäßig, weil es hat ja keinen Sinn, dass du das mit den Kindern zu früh machst und keiner kann dich mehr erinnern, dass er mal jemals im Panama-Kanal war oder jemals auf einer karibischen Insel, weil er nur 6 oder 7 Jahre alt war. Und wenn wir Revue passieren lassen, was wir mit 6 Jahren gemacht haben, ich weiß es nicht mehr. So, und was
weiß
du
auch nicht, was du mit 6 gemacht hast. Das war bestimmt was Extremes.
Pass auf, meine Kinder haben ja den großen Vorteil, die können sich das auf DVD oder auf YouTube angucken, was sie gemacht haben, wie sie 8 oder 9 waren.
Aber
das hat ja nicht jeder.
Die zwei müssen erstmal noch mal ein Kind machen, damit es sich wenigstens
lohnt. Ja gut, dann lass ein bisschen hinmachen hier, dann können wir nachher noch unterm Tisch.
Die haben ja auch noch ein paar Jahre, weißt du?
Ja.
Wenn das erste Kind jetzt 2 Jahre alt ist,
genau,
so, dann werden die anderen, die dauern ja noch einen Moment, also habt ihr noch 10 Jahre Planungsphase.
Ja,
jetzt,
sehr
so,
gut.
Sowas.
Super.
8 Jahre Planungsphase, 8 Jahre Geld verdienen,
den
Sprung von Korweiler nach Köln-Kalk.
Boah, das wird irre.
Ins Reihenhaus.
Das ist der Traum. Aber das muss Traum bleiben, sonst bin ich abgehoben.
Unsere Kita ist gar nicht so weit entfernt von da, wo du, Robert, geboren wurdest, von Pulheim. Das
genau.
Die ist in Ossendorf, das ist nur so 10 Kilometer, glaube ich.
Okay, also ich bin nicht in Pulheim geboren. Ich bin also mitten in der Stadt geboren, in der Alteburger Straße am Klotwischplatz. Mitten
im Severinsklösterchen?
Ja.
Ach echt, da wollten wir eigentlich das Kind kriegen, aber dann war das voll. Dann haben die gesagt, hier, Die Geistererfahrungen, die können sie nicht mehr kriegen.
Und ich bin dann auch die ersten drei Jahre aufgewachsen, direkt in Köln am Kaiser-Wilhelm-Ring.
Ach, also, was?
Ja.
Also da ist mitten, mein Frauenarzt. Kaiser-Wilhelm-Ring 7.
Das ist der
Wahnsinn.
Ja, und ich bin in der Göbenstraße aufgewachsen.
Ach, das ist direkt dort. Ja, cool. Und aber Pulheim hast du dann nachher als
Teenager,
oder? Nein,
und dann bin ich von da aus nach Köln-Brück gezogen. Ja. Und dann habe ich über 10 Jahre lang in Köln-Brück gewohnt, Fußball gespielt etc. Und dann sind meine Eltern umgezogen, weil mein Vater seine Firma in Frechen hatte, in Marsdorf. Mhm. Und dann sind wir nach Köln-Weiden gezogen, wo das große Einkaufscenter ist. Und und von da aus bin ich dann erst umgezogen nach Hürth. Da sind wir zwei dann zusammen eingezogen. Nee,
wir waren erst am Marweg zusammen.
Ah ja, erst war Marweg, dann kam Hürth, dann kam Geien. Das ist die Verbindung zu Pulheim.
Ich dachte, warum steht in Pulheim auf Wikipedia als Herkunft?
Genau. Ja, die wissen eben nicht alles.
Wann steht denn auf Wikipedia etwas, was nicht zu 100% akkurat ist? Was ist denn
Wahnsinn,
los?
Oder? Ja. Auch die können sich mal irren.
Ja. Und die Armen, man muss spenden. Wo bist du denn aufgewachsen, Carmen?
Ich bin in der Tat auch in Köln geboren. So,
hör mal, ich hättet fast nicht gehört.
Nee, ne? Seid ihr denn auch aus Kölle?
Ja, wir wohnen, gebürtig. Also meine Mutter ist gebürtig aus Widdersdorf und ich komme aus der Schweiz eigentlich.
Ah ja?
Das Monaco des kleinen Mannes.
Dann müsste ich ja deine Tochter, sag ich schon, deine Mutter fast kennen, weil das Widdersdorf, Löwenich, Weiden ist ja um die Ecke.
Das kann wirklich sein, ja. Dass
weil die Frau von meinem Bruder kam nämlich aus Widdersdorf.
Ach ja, dann. Ich zeige dir gleich mal ein Bild. Gut. Vielleicht klingelt da ja was.
Aber aus jüngeren Jahren, ne? Nicht von euch.
Ich habe doch keine aktuellen Bilder von meiner Mutter. Okay. Wen will ich denn die zeigen?
Gut.
Nein, ich bin in der Tat auch in Köln aufgewachsen, in Köln geboren, aber ich muss es gestehen, dann kurze Zeit nach Dormagen gegangen, von Dormagen nach Düsseldorf. Oh Gott, jeder Kölner wird mich jetzt hassen.
Ach, als Schweizerin kann ich sagen, Köln, Düsseldorf, für mich beides dritte Welt.
Genau. Na, und dann bin ich aber dann wieder über Dormagen nach Köln. Mit 9 Jahren bin am Rudolfplatz aufgewachsen.
Ach, wow. Auch sehr aufregend.
Ja, Aachener Straße 2. Das damalige Panoptikum war meinen Eltern.
Ah, wirklich?
Das heutige Roxy.
Ach, echt? Ach, cool.
Da bin ich aufgewachsen.
Krass. Ja, Thomas hat nicht so viel Köln-Bezug, aber du hast mal in Köln gelebt, bevor wir zusammen dorthin gezogen sind, oder?
Ja, und jetzt auch immerhin schon seit, wie lange, 6 Jahren?
8 Jahren. Ich glaube, es sind schon 8 Jahre mittlerweile. Ja,
also Wahlkölner. Oh, aber man kann ja sagen, also Wahlkölner sind ja eigentlich bessere Kölner als die, die dann dort geboren sind und aber freiwillig wegziehen. Also die sich quasi dafür entscheiden. Ich muss ja auch immer lachen über Lukas Podolski, der immer Werbung für Köln macht, aber gar nicht dort lebt.
Ja,
also
genau.
Ich mir auch immer, ja, also das kann ja jeder irgendwie 11 Monate im Jahr in Istanbul leben und dann immer sagen, wie toll Köln ist.
Wo bist du denn groß geworden?
Also am Dreiländereck. Also ich bin in Freiburg geboren.
Mhm.
Und also da ist eben dieses Eck Frankreich, Freiburg, Schweiz und dann in Ulm und Heidelberg aufgewachsen. Wir haben auch 3-mal in den USA gelebt, in Boston. Da bin ich auch in die 1. Klasse gegangen.
Wow.
Und dann bin ich zum Studieren nach Regensburg, nach Bayern.
Mhm.
Und dann zusammen mit Hazel nach Köln gezogen.
Und da habt ihr euch kennengelernt?
Nee, vorher schon.
Wir haben uns in Dresden kennengelernt.
Wenn es nicht geht, dann Dresden.
Genau, wenn es gar nicht geht, dann Hazel und Thomas. Wir haben was gemacht, das heißt Poetry Slam. Das ist so eine Art Literaturwettbewerb und da sind auch viele Stand-Up-Comedians so draus entstanden aus der Ursuppe oder aus der Szene. Und
es ist eigentlich wie Comedy, nur dass man es nicht auswendig lernen muss. Man kann es einfach vorlesen und das haben wir ganz viel gemacht früher.
Ah ja?
Da haben wir so Gags geschrieben und dann halt Leute zum Lachen gebracht.
Ja,
und
also da vor studentischem Publikum.
Und da gab es so eine deutschsprachige Meisterschaft und die wurde in Dresden ausgetragen 2014 und dort sind wir uns näher gekommen.
Genau, also vorher haben wir uns zwar schon gekannt, aber es war dann immer so, ja, ich habe gerade einen Freund oder du hast gerade eine Freundin und dann war es so, ach, jetzt passt es eigentlich gerade.
Dann war es, ich hatte trotzdem eine Freundin, aber
ja,
es hat schon...
Aber
man kann ja auch zwei haben, ne?
Oh mein Gott.
Es war ein Zahn, der nur noch an einem seidenen Faden hing. Ich war die Tür, die diesen Zahn gezogen hat.
Ah, okay, die Türklinke.
Die Türklinke.
Genau.
Man nennt mich auch die Türklinke, das Liebesleben des Thomas S.
Ja, und alle haben immer gesagt, wenn man eine Freundin mit der anderen ablöst, das hält nie. Aber bei uns hat es eine ganze Weile gehalten bis jetzt.
Ja, und jetzt seid ihr Familie, schön.
Ja.
Ihr seid verheiratet seit?
Seit 2020?
2020, genau.
Wir wollten eigentlich groß heiraten, aber dann kam ja Corona und haben wir einfach bei uns im Innenhof wirklich ganz klein. Und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich super, weil es ist ja so ein stressiger Tag sonst. Ja. Also was ich immer eins höre von Freundinnen von mir, die dann bei der Hochzeit einen Heulkrampf haben, die dann nur irgendwie das Negative sehen, die gar nicht mehr können, wenn dann der Kuchen angeschnitten wird.
Ja, und wir haben es halt der Pandemie zweimal verschoben und irgendwann dachten wir dann, jetzt noch ein drittes Mal verschieben, haben wir keinen Bock und dann haben wir es einfach abgesagt. Die war schon komplett geplant, schon komplett eigentlich auch finanziert und alles, aber zum Glück hat dann das Hochzeitshotel gesagt, wir müssen nichts bezahlen. Das war wirklich sehr, sehr nett von denen.
Ja. Wie ist denn bei eurer Hochzeit? Gibt es irgendwas, wo ihr euch so dran erinnert? Habt ihr irgend sowas gemacht, wo ihr denkt, das würde ich meinen Kindern auf den Weg geben oder das würde ich nochmal so machen oder gibt es so absolute No-Gos?
Nein, wir haben das eigentlich genauso gemacht.
Bekloppt,
wir haben also auch
wie die Geißen sind.
Keine große Hochzeitsfeier haben wollen, so mit der ganzen Familie und mit der ganzen Verwandtschaft, die sich eigentlich nur an dem Tag treffen, wo es dann was umsonst gibt.
Ich wollte heiraten, ich habe dich gezwungen. So, und hab
das
mir schon,
wir ja auch mal festhalten.
ein Kleid in der Türkei machen lassen, das war ein Hammer. Ich wollte immer heiraten wie Lady Di und dann am besten im Kölner Dom und bla bla bla.
Heute würden muss wir ich heute auch, immer noch im Reihenhaus wohnen.
Ja, genau.
Und den Kredit abzahlen der Hochzeit. Und dann haben wir für uns gesagt, nee, wir müssen was anders machen, was können wir tun? Und da ich ja
wie
damals
können wir das
schon
noch bekloppter machen?
Eine Textilfirma hatte gemacht. Und wir waren auf Fotosession unterwegs in Monument Valley in Las Vegas und wo kann man besser heiraten?
Moment, das musst du vorab, muss ich was vorwegnehmen. Wir haben ja dann da gesessen, hat gesagt, er heiratet mich. Also wir heiraten, aber dann in Las Vegas. Mhm. Und ich wollte das andere Kleid natürlich nicht mehr haben. Wir konnten es aber auch aus Kilogründen nicht mitnehmen. Weil
war
ja,
das so schwer oder was?
Es war schwer.
Was hat denn das gewogen ungefähr?
No, das, ich hab's unten. Also es
das
hängt
machen wir dann.
Wir können
Folge
das gleich wiegen.
Haben wir das dann an?
So. Mehr als 23 Kilo, oder?
Also ich kriegte, nein, so schlimm war es nicht. Aber wir waren auf Fotoproduktion und da war das ein bisschen schwierig mitzunehmen, weil das hätte einen Koffer alleine gebraucht und ich weiß nicht, 6 Kilo oder so, das war alles, oder 5, das war alles ein bisschen zu viel und dann habe ich ihn gefragt, wie möchtest du mich denn heiraten oder wie möchtest du mich sehen? In Las Vegas kann man ein bisschen verrückter heiraten und dann meinte er, ja, eigentlich nur in Strapse.
Sehr gut.
Gesagt, getan. Wow. Also habe ich mir ein neues Kleid machen lassen in Köln, ja, aus französischem Seidenchiffon.
War ja dann wahrscheinlich auch nicht viel Stoff? Also hat der Preis auch runtergedrückt?
Nee, der Preis nicht. Das war
Wichtigste
nicht so.
Waren die Strapse.
Die waren von La Perla und die Straps-Corsage. Also es hört sich jetzt billig an, es war aber sehr, sehr edel. Weil du
hängt auch im Keller.
Hängt auch im Keller.
Neben dem anderen.
Ja, genau.
Ist ja ein Riesenkontrast.
Ja, das ist ein Wahnsinnskontrast. Und das war dann auch nicht so schwer. Und das war alles mit Perlen bestickt und
ging in die Handtasche.
Wunderschön. Perfekt. Und das hatte ich dann an. Und da hat er mal Augen gemacht, als ich in die Kirche reinkam. Das war echt eine ganz tolle, wir waren nur mit unseren Produktionsleuten zusammen und haben gefeiert, ein ganz kleiner Kreis. Und dann haben wir in Köln mit unseren Freunden im Macaroni gefeiert. So, da hatten wir viele Fußballerfreunde und das ging dann bis morgens um 6.
Was steht denn in euren Eheringen drin?
In meinem steht in der Tat drin 1982 und 1994 und Robert.
Robert, also er auch nur der Vorname. Ah, und du hast ja keinen.
Nein, nein, wir mussten ja irgendwo dran sparen. Weißt du? Sie wollte unbedingt zwei Herze haben, zwei Diamantherze. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kriegt sie die Doppelherze und ich verzichte auf den Ring.
Ja, und
sehr
die Herzen waren groß.
Robert.
Die waren groß, da hatten wir kein Geld mehr dafür, dass er sich noch einen Ring kaufen kann.
Ja, ja, bei uns steht auch nur Hazel 2020, Thomas 2020.
Das klingt ein bisschen wie so eine Präsidentschaftskandidatur. Aber ich finde, so ein Ring ist eigentlich wie eine Strapse für den Finger. Also ist so,
meiner ist aber ganz dick.
Ja, das ist halt eine dicke Strapse, eine Stützstrapse.
Ja, naja, also auf jeden Fall war das spektakulär. Also wir hatten Spaß.
Dann waren wir am nächsten Tag Champagner trinken im Grand Canyon.
Genau,
im
Heliflug.
Mit dem Helikopter.
Ach, wie cool. Boah.
Ich hatte vormittags frei, musste nicht arbeiten. Also haben wir das schnell gemacht, dann musste ich mich umziehen und dann musste ich wieder vor die Kamera.
Und sie musste es zwangsläufig ja im Courthouse noch registrieren lassen, damit das Ganze auch eine ganz offizielle Heirat war.
Ah, dass du dich nicht wieder rücklings rausschlängeln konntest.
Ganz wichtig. Und dann hinterher mussten wir in Berlin, das muss man sich mal vorstellen, in Berlin das Ganze nochmal bestätigen lassen. Und dafür sollten am besten unsere Eltern mitkommen.
Ui. Ja. Also ihr wolltet es wirklich. Ihr wolltet wirklich verheiratet sein. Ihr habt euch eigentlich sehr viele Steine künstlich in den Weg gelegt.
Du hast jetzt schon wieder ihr gesagt. Ich habe ja anfangs gesagt, die Carmen
wollte heiraten. Der Pluralis Majestatis, den ich deiner Frau gegenüber verwende. Oder wie du sie nennst,
ich wollte es nur nochmal festhalten.
Ja, spektakulär.
Wir haben dann allerdings auch nochmal Jahre später nochmal geheiratet, nochmal in Las Vegas, genau, damit die Kinder auch mitbekommen, dass die Eltern verheiratet sind. Nämlich mit den Kindern. In so einer Zeit, wo sie dann sich auch noch dran erinnern können. Ne? Da waren sie so 9,
ja. 8. Ja, das haben wir vor, dass wir irgendwann, wenn die Kinder mal, wenn sie quasi schon denken können, aber noch nicht pubertär sind.
Aber noch nicht reden.
Dass
noch nichts zu sagen haben.
Dass wir dann die Hochzeit nochmal nachholen.
Genau, ja. Aber dann ziehe ich vielleicht, weil das Traurige ist, oder was heißt traurig, aber da sehe ich eine große Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, Carmen, dass wir beide eigentlich ein Kleid geplant hatten, was es dann nicht wurde, weil ich hatte auch so ein Kleid extra umnähen lassen und so ein eher traditionelleres Hochzeitskleid und dann habe ich das natürlich nie angezogen, weil ich immer dachte, ja, wir machen jetzt das kurz hier klein standesamtlich und irgendwann kommt dann noch die große Feier und ich fand dann auch das Plan B-Kleid viel angenehmer, also das war dann auch total unkompliziert, aber für die Kinder würde ich dann das schicke Kleid nochmal
auspacken.
Aber
ich hab dich nie im Hochzeitskleid gesehen und es wurde extra dafür gekauft,
ja
noch, natürlich
ein Ass
auch.
Ein Ast muss ich ja noch im Ärmel haben.
Ja.
Aber du hast es noch.
Ja, ich hab's noch.
Ja, leider
noch
ein
Ass. Passt noch rein?
Ich bin eher schmaler geworden seit der Schwangerschaft.
Ja, schade. Bei mir geht gar nichts mehr, weil als ich das Kleid hatte, beide Kleider, habe ich 49 Kilo gewogen.
Und jetzt mit den 50 passt jetzt nicht mehr rein.
Nimm
es einfach an.
Es ist
eine
6 davor.
Ja, die Oberweite passt nicht mehr rein. Die hat sich verändert.
Die passt sowieso nicht rein, aber egal. Und das war halt eben damals meine Bühnenfigur, die ich hatte. Die habe ich heute natürlich nicht.
Na gut,
mehr.
Aber deine Bühne ist ja auch wirklich größer geworden, muss man sagen. Also
deswegen
du passt
bin ich auch größer
den Umständen
geworden.
An. Ich finde es nur nett.
Ja, und bei Podcast ist ja egal, wie man aussieht. Das ist ja das Gute. Deshalb machen
deswegen
wir das.
Deswegen machen
ja.
wir das ja.
Geil.
Das ist ja unser Medium.
Und damit kann man Geld verdienen.
Ja, auf jeden Fall. Also
Chorweilerei.
Nee, man muss wirklich sagen, das Ganze, also viel von dem Geld, das früher in die Werbung beim Fernsehen gesteckt wurde, wird mittlerweile in die Werbung von Podcasts gesteckt. Und viel von den alten Fernsehproduktionsfirmen machen jetzt Podcast-Produktionen. Also deshalb, ich war selber überrascht, ehrlich gesagt, wie schnell das jetzt ging.
Wirklich ein Beruf.
Also ich meine, in den USA, da gehen Hollywood-Stars in Podcasts, um Filme zu bewerben. Die gehen gar nicht mehr zu Jimmy Fallon und Johnny Kimmel.
Der
und
Übertrag
so.
Ist halt, also dadurch, dass das Akustische eigentlich viel tiefer drin ist, dadurch, dass man im Mutterleib schon früher hört, als man irgendwas sieht, ist das halt auch näher an die Emotionen gekoppelt und man munkelt, dass auch deswegen dann der Übertrag auf eine emotionale Ebene bei Werbeeinspielern, bei Podcasts halt irgendwie höher ist, als wenn du was siehst. Weil du das dann nur für dich hörst mit Kopfhörern, bist entweder im Auto, da hören viele Leute Podcasts oder wenn man irgendwie kocht oder Haushalt macht oder beim Sport und dann denkt man immer, da spricht jetzt wirklich jemand zu mir in mein Ohr, in mein Gehirn rein und deswegen hat es dann immer...
Ja, ist praktisch das neue Radio, ne?
Ja,
stimmt. Wir haben das mal gemerkt, wir haben mal eine Schokolade empfohlen in dem Podcast und die war danach immer vergriffen. Das hat mich total geärgert.
Also wir haben den geilsten Wein ever, ever and ever.
War das der bei dem bei der Maison Prestige auch stand? Den habe ich da schon gesehen. Ja, ja. Sehr, sehr super.
Hast du nicht probiert?
Nein, ich war nur in der Boutique, was ja ein sehr schönes Wort für Garage ist.
Ja, man darf nicht anbauen hier in Frankreich.
Du musst leider in Frankreich alles nehmen, was du bekommst. Ja, mit den Genehmigungen ist so kompliziert, da Flächen zu bekommen. Wir hatten vorher eine ordentliche Boutique, dann kam der Nachbar und hat gesagt, na, das geht überhaupt nicht, das Haus, das muss weg, da musst du das Haus wegnehmen.
Sympathisch.
Ja.
Sowas ist total scheiße, wenn man schon was gebaut hat und dann wird es wieder weg, das kennen wir auch.
Nicht nur in Deutschland gibt es Nachbarschaftskrieg hier.
Wir mussten das wieder abreißen und dann sind wir kurzerhand in die Garage gezogen.
Ja, das war so schön, der Rezeptionist heute Morgen, wollen Sie noch einen Blick in die Boutique werfen? Und dann geht einfach dieses Garagentor auf. Ja, und ich habe mich komplett eingekleidet.
Geil.
Ich feiere es wirklich. Weißt du, was ich echt mag, Robert, ist, dass der Halsausschnitt so schön groß ist, weil ich hasse das, wenn ich das Gefühl habe, so...
Ist zu eng.
Ja,
das ist
dann
so, als wenn du eine Krawatte anhättest.
Ja,
das hasse ich auch.
Ekelhaft. Nee, ich mag es, wenn... Ich habe einen breiten Hals und ich brauche großen Ausschnitt da oben.
Ja, ja, das willst du wirklich? Trainierst auch, oder?
Ja, ja, schon. Ja,
ich habe manchmal einen dicken Hals, deshalb mache ich den Halsausschnitt ganz einfach größer.
Ja, mein Trainer war ganz traurig, dass ich jetzt nicht trainieren kann, hat gesagt, dann kannst du ja mit dem Robert trainieren, der hat bestimmt auch ein Fitnessstudio.
Haben wir.
Ja, logisch. Cool.
Ich,
ich glaube sogar nagelneu, hat noch nie benutzt worden.
Ja, dann kannst du ja alles einwerben, Thomas.
Nee, ich fand's wirklich, ich habe unserer Tochter auch schon was gekauft, aber es war nicht, es gab nicht gekauft? Viel, so ein kleines, es war so ein, so
die
wie ein Tanktop, ein pinkes Tanktop, aber jetzt ist Größe 116 und sie hat, glaube ich, 104, oder?
Genau, gerade ist
also
sie
ist
noch bei
so,
der 104.
Aber es war aber das kleinste, was es gab. Und es ist ein Totenkopf drauf, der, wo ein Auge ein Diamant ist.
Okay.
Ah, das
sieht
wird
aber
sie cool.
richtig
das
cool
wird
aus.
Sie lieben.
Was
sie
ist das mit dem, Totenkopf? Was ist das? Also wieso ist der Totenkopf so wichtig in deinem Oeuvre?
Boah, der
bei
Totenkopf
dir als barocke
ist.
Barocke Figur.
Ja, der Totenkopf ist eigentlich entstanden durch viele Firmen, die man natürlich auch in Amerika sieht, die sich darauf spezialisiert haben, Fleur-de-Lis zu machen, Totenköpfe, bestimmte Rosen etc. zu verwenden und auch aus der ganzen Tattoo-Szene damals die ganze Geschichte Ed Hardy, die wir natürlich ja alle mitgemacht haben, oder ich und Carmen auf jeden Fall. Was uns
Carmen
so ein bisschen
und ich, der Esel nennt sich immer zuletzt.
Doch scheißegal, Carmen. Der Esel, ja, aber da, ich bin ja auch der Esel.
Die Hazel ist mein Name, nicht Esel.
Also. Ja, und so bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich genau diese Motive benutze. Und dann lag natürlich der Totenkopf gerade aus dieser Tattoo-Geschichte nah. Und das ist im Prinzip das Markenzeichen von Roberto Gersini geworden. Und wie man das alles kennt, ein Markenzeichen musst du durchziehen bis zum bitteren Ende, bis du die Marke dann irgendwann mal verkauft hast oder pleite gegangen bist. Eins von beiden.
Aber
geht
bei
mal.
Mir ist das eine andere Sache. Ich habe immer schon Totenköpfe geliebt und Totenköpfe getragen, weil ich finde, dass wenn man Totenköpfe trägt, sie schlechte Menschen von einem fernhalten, wie das türkische Auge.
Ah.
Das ist das, warum ich immer, ich habe viele Totenköpfe als Ketten
Weil
oder Ringe.
Viele schlechte Menschen in deinem Umfeld hast, die du alle fernhalten musst.
Genau.
Da ist auch immer so Knoblauch noch drin. In den Aber es sind ja super Neuigkeiten für dich, Robert, wenn deine Frau Totenköpfe sehr schön findet, dann kann es ja für dich nur noch bergauf gehen. Also ja. Irgendwann, so in 60 Jahren, findet die dich dann richtig.
Ja, ich finde wahrscheinlich irgendwann, wenn ich dann das zeitliche Gesegnet habe, werde ich dann ausgestellt hier, unter anderem bei diesen ganzen Totenköpfen,
du fällst dann nicht
die hier
auf.
So um mich rum, da falle ich überhaupt nicht mehr auf. Ich stehe sehr wahrscheinlich dann da oben irgendwo im Regal und gucke mir das Ganze dann hier noch an.
Darf ich vorstellen, mein Mann, der Robert.
Wo ist er denn? Da oben in der Ecke. Da hängt er.
Ja, zu dem Robert haben wir noch einen kleinen Funfact.
Ja, der Mann, der für unseren Podcast Hazel Thomas Hörerlebnis die Jingles mischt.
Wir haben immer mal so Einspieler, wo so kleine Wortbeiträge kommen.
Genau, Firman Sukaya heißt er. Und der hat eure Serie gemischt, den Ton, und hat immer, wenn Robert kam, einen kleinen Hall draufgelegt. Das ist noch ein bisschen mehr.
Das war so
drückt.
Seine Idee. Da dachte er sich, da tobe ich mich jetzt richtig aus. Das gebe ich jetzt auf
und
eine neue Stufe.
Die Geschichte erzählt er jetzt überall, um Frauen aufzureißen, glaube ich.
Aber es hat
und
doch
funktioniert.
Nicht, es funktioniert. Er ist immer noch verheiratet mit seiner eigenen.
Wahnsinn. Ja, was war denn bei euch der erste Job? Ah ja, das habt ihr eben erzählt. Das war dieses
Poetry Slam, genau. Wobei, das war nicht unbedingt ein Job. Also da haben wir uns zwar kennengelernt, aber da verdient man kein Geld mit.
Da verliert
also,
man nur Geld
eigentlich. Da verliert man Geld und Würde und Gehirnzellen, weil man, wenn man gewinnt, einen Schnaps kriegt. Und
das hatte ich auch bei meinem Fitness, als ich ja Miss Fitness war. Das war ja, 82. Dann gab es ja da auch nichts. Wenn ich gewonnen habe, konnte ich endlich mal eine Cola trinken. Alkohol habe ich nicht getrunken und konnte was essen. Dann wurde ich von meinem Sporttrainer eingeladen. Also wir alle durften wir in die Disco gehen und das war's. Also
ja, genau, weil die Leute denken dann immer, ach, du hast irgendwas gewonnen, das muss ja richtig abgehen bei dir. Aber um mal an ein Level zu kommen, wo sich etwas, das man gerne und auch gut macht, rentiert, muss man ja erstmal ein paar Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte,
richtig,
einfach die Scheiße fressen.
Genau, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
Ja,
genau.
Das sagen wir unseren Mitarbeitern auch immer.
Ja.
Ein bisschen zu oft, würde ich sagen. Es ist fast ein bisschen unangenehm.
Ein bisschen Zuversicht muss man den Leuten ja mitgeben,
genau,
dass es besser werden könnte.
Aber dann haben wir irgendwann angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten. Mhm. Thomas eher hinter der Kamera, ich eher vor der Kamera. Und jetzt haben wir einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast und sind in der Villa Gaisini zu Gast.
Also. Ein Award auf der Bühne habe ich noch gewonnen. Das war der Nightwash Talent Award. Das ist da in Zollstock, in einem Waschsalon. Da werden so Comedy-Veranstaltungen.
Ach so, ich habe gedacht, du hättest sie waschen.
Nee.
In der Nacht.
Ich bin der beste Wäscher.
Ja, Nachtwäscher.
Auf seinem Waschbrettbauch hat er es dann trocken gemacht.
Ja. Nee, und dann hat Hazel eben Einspieler für die Heute-Show gemacht. Ich habe als Autor 2 Jahre für die Heute-Show gearbeitet, irgendwann auch als Realisator. Also das ist so ein Regisseur, der schlechter bezahlt wird als ein Regisseur.
Das kennen wir ja, wir haben ja auch Realisatoren.
Genau.
Sind auch ein paar Spezielle darunter, unter der Spezies. Aber
und ja, irgendwann haben wir dann, 2020 war das auch, haben wir unsere eigene GmbH gegründet und produzieren da jetzt YouTube-Videos, Podcasts, TikToks, Live-Shows. Und irgendwann, falls Hazel mal eine zweite, dritte Babypause machen sollte, werden wir vielleicht auch dann andere Formate oder andere Künstlerinnen produzieren oder unter Vertrag nehmen oder so.
Sehr gut.
Also Carmen, falls du eine Plattform suchst, um dich richtig auszutoben, wenn du mal so ein bisschen noch freakigere Leute ansprechen willst, gib dir meine Nummer.
Ja, du hast ja schon gesungen, das habe ich gestern gehört. Ich war echt beeindruckt, ich konnte gar nicht glauben, dass das du bist.
Ja, ich habe ein Album gemacht damals, es war gar nicht so schlecht, da waren zwei Lieder sogar sehr erfolgreich. Dann habe ich sowieso Jet Set, das war ja zuletzt in YouTube, ist das irgendwie durch die Decke gegangen. Ich habe es nicht verstanden, warum, aber okay. Und dann My City Miami war ja auch nicht schlecht. Da hatte ich nur ein Problem mit meinem Produzenten und deswegen habe ich das Lied runternehmen lassen, weil der hat vergessen, mir das Geld zu geben. Weißt du, und dann habe ich gesagt, und da hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 Millionen Zuhörer schon, also die das gehört haben. Und da habe ich gedacht, da muss es doch Geld drauf geben. Und nein, es gab keins. Und dann habe ich das anwaltlich runternehmen lassen.
Wie oft müsst ihr anwaltlich aktiv werden? Weil wir müssen das leider sehr oft mittlerweile. Wir also, auch. Dass Sachen irgendwie geklaut werden. Wir haben zum Beispiel ein Shirt gemacht, da steht drauf Muttis Kaputti. Und das wurde dann, das war so vor einem Jahr ein richtiger Renner. Also wir haben das in einem Monat über 2000 Mal verkauft. Und dann haben wir die Marke schützen lassen und das automatisch, also wir haben Leute abmahnen lassen, die das kopiert haben, weil es gab wahnsinnig viele Kopien und die haben um die Weihnachtszeit 800 Leute abgemahnt, die das kopiert haben. Das müsst ihr euch vorstellen. 800, also 800 Firmen, die das kopiert haben. Also es ist
und
Wahnsinn.
Und zwar innerhalb von 6 Wochen. Oder
von
so.
Ein paar Wochen, ja. Also es ist Wahnsinn, wie schnell das mittlerweile heute geht. Die ziehen sich das einfach, die machen einen Screenshot, nehmen das und klatschen das irgendwo drauf.
Das sind wahrscheinlich gar keine Leute, sind einfach nur Bots.
Die machen es vielleicht sogar automatisch, genau.
Ja, da
gibt es ja mittlerweile auch Drucker. Du kannst das ja heute, wenn du Rohware hast, sofort ausdrucken.
Das wäre ja nicht
ein Computerklick.
Es wäre ja ein Kompliment, wenn es dann was Ordentliches wäre und so. Aber es ist ja der hinterletzte Müll und die Leute sind halt enttäuscht, weil die denken, das wäre dasselbe. Die kaufen das dann irgendwie als Geschenk für einen Freund oder so weiter und dann ist es halt miserable Qualität und es fällt auf dich negativ
zurück. Ich habe die großen Probleme im Ausland.
Ja.
Ich habe das in Griechenland, ich habe das in der Türkei. Wir sind einmal in die Türkei gereist, kommen runter nach Side, nach Antalya, nach Bodrum runter und sehen dann ganze Boutiquen, die sich Roberto Gaisini nennen.
Ach krass, also wie so ein Fake Apple Store.
Die komplett alles da drin haben. Rechts Philipp Plein, links Roberto Gaisini.
Und was macht man da? Also was löst das in dir
aus? Ja, du
aus?
Versuchst dann abzumahnen, was dann so gut wie gar nicht machbar ist, in der Türkei da irgendwo durchzukommen. Das, was du machen kannst, ist, du kannst am Zoll in Deutschland, Hamburger Zoll etc., dein Namensrecht hinterlegen und dann werden automatisch gefakte Waren, die da kontrolliert ankommen, kontrolliert werden, sofort einbehalten, sofort sichergestellt und dann kannst du die Leute eben angehen oder abmahnen.
Hast
das ist genau, ja, das ist genau das, was wir tun. Wir haben das also auch stetig irgendwelche Probleme damit, dass irgendwo mal wieder eine Sendung auftaucht mit 100 T-Shirts, 200 T-Shirts, 300 T-Shirts etc., die nach Deutschland kommen sollte. Die meisten beschränken das mittlerweile auf so Einzelversand, der dann aus China kommt, der aus der Türkei kommt. Man weiß ja, wenn man in die Internet reingeht und sucht dann Fakes, dann findet man sie. Und wenn man sie bestellt, manchmal kommen sie an, dann hat der Zoll sie nicht gefunden. Und wenn du es aber gut hinterlegst, kannst du das eindämmen, aber auch nur eindämmen. Ganz untersagen kannst du es nicht.
Ja. Leider.
Und ich sage jetzt mal, solange die Fakes ja noch gut gemacht sind, was ja teilweise bei den großen Brands so ist, gerade wenn man jetzt über die Türkei nachdenkt, weil auch ich muss ja meine Ware irgendwo produzieren, also wenn es noch gute sind von der Qualität, dann kann man ja irgendwo noch so ein kleines Auge, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger zudrücken und sagen, alles klar, der Touri ist eben in Istanbul gewesen, hat sie ein T-Shirt gekauft, dann ist es eben so. Und ich habe das auch oft genug schon gehabt, dass ich mit Leuten Fotos gemacht habe. Die haben ein T-Shirt an, das habe ich nie entwickelt. Das hat es bei mir nie gegeben. Steht aber ganz groß mein Name drauf.
Und dann sage ich immer, aber beim nächsten Mal bitte kein Fake-T-Shirt. Sonst gibt es auch kein Foto mehr. Es
kommt nur der Fake-Robert.
Ja, genau.
Hättest du das als Kind gedacht, dass dein Name mal auf T-Shirts steht? Also es ist ja schon unglaublich, oder?
Nein, ich meine, ist ja nicht mein Name, Roberto Gassini, ja, aber ich wäre nicht davon ausgegangen, dass es irgendwann mal im Kölner Karneval Perücken gibt oder,
oh mein Gott,
oder irgendwelche Kostüme gibt, die sich dann mit meinem Namen schmücken, wo es dann heißt, willst du dieses Jahr Karneval als Robert gehen? Also da wäre ich nicht von ausgegangen.
Aber wenn du dich als Robert verkleidest, ich glaube, dann wirst du in Ruhe gelassen. Also dann will
dann
niemand.
Dann werde ich vielleicht in Ruhe gelassen. Ja, ja. Wir haben das mal gemacht, war eigentlich eine ganz spannende Erfahrung auf Mallorca, Ballermann. Wir haben gesagt, wir wollen einmal auf den Ballermann gehen, aber nicht erkannt werden. Dann haben wir uns so verkleidet, dass man uns nicht erkennen konnte.
Und haben den falschen Robert genommen und die Sophia Vegas als Carmen.
Um von uns auch noch abzulenken, das ist also so doppelt gemoppelt. Und wir sind so 10 Meter dahinter gelaufen und haben uns den Ballermann angeguckt.
Genau, und dann gehört, was sie, guck mal, ist da nicht der Robert und die Carmen? Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott. Und dann standen wir. Die Sophia stand da mit diesem falschen Robert und das war so lustig. Und was haben die Leute neben uns gesagt? Und wir standen direkt neben denen.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat noch größere Brüste als im Fernsehen.
Ja,
die Carmen.
So. Und ganz lustig war, wir waren ja dann auch im Megapark logischerweise so und ich sitze da mit dem Robert.
Im VIP-Bereich.
Im VIP-Bereich.
Hat uns keiner erkannt.
Und wer sitzt da? Der nette Wendler.
Ach krass.
So. Und dann geht der zum falschen Robert.
Und begrüßt den.
Begrüßt den und sagt, wo ist
Hallo,
denn die
wie geht's
Carmen?
Dir? Wo ist denn die Carmen? Sag ich, die sitzt da hinten.
Ach, das sagt ja eigentlich schon alles, finde ich.
Also mich hat er gar nicht erkannt.
Nein, mich auch nicht.
Aber das war vor vielen Jahren, oder? Das war,
ja, ja, das war.
Das ist jetzt 6 Jahre her oder so.
Ja,
oder 7 Jahre her.
7 Jahre. Wir sind 13 Jahre, laufen wir jetzt. Ne? 13.
Weil,
ich glaube, ja, die Zeit rennt.
Nee, 12.
Wann war das? Vor einem halben Jahr oder vor anderthalb Jahren? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwann mal ja, so im Februar rum habt ihr euch ganz eindeutig gegen die Wendlers positioniert, oder?
Ja, ich meine, das ist auch jetzt wieder so eine kleine Story. Man macht sowas nicht. Also ich bin ein Mensch, der nie vergisst. Und dieser Mann hat eine brutale Plattform bekommen von RTL, was ich einen ganz, ganz tollen Sender finde. Ich meine, wir sind bei der RTL 2, beim Schwesternsender. Und er hat damals ganz schlecht über den Sender gesprochen und das weiß man ja, das stand ja überall. Und dann kam noch dazu, dass er ja Werbedeals reingezogen hat, unter anderem wieder mein Schwager, der kriegt heute noch das Geld von ihm. Also die sind auch, also haben gegen ihn geklagt.
Ich glaube, wenn man das Recht haben will, eine neue zweite Chance zu bekommen, ja, wo er ja von geredet hat, dann sollte man auch erstmal
seine Schulden bezahlen.
Man sollte sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man vielleicht beleidigt hat, die aufs Geld warten, die versucht haben, mit ihm Werbung zu machen. Wenn einer nicht im Fernsehen stattfindet, dann gibt's auch keine Werbung. Und ich glaube, da hätte er erstmal Reue zeigen müssen, bevor man rausgeht und sagt, so jetzt kommt hier, die Wendlers kriegen ein Baby und schiebt dann eine Frau vor, die dann schwanger ist und versucht dann über diese Emotionen Geld zu verdienen. Also das hat uns nicht gefallen, das war mir zu einfach, das war mir auch zu einfach gedacht und deswegen mussten wir da ein ganz klares Statement bringen. Und das hatte jetzt noch nicht mal viel damit zu tun, dass er irgendwie Corona verleugnet hat etc., das kommt erschwerend noch dazu.
Ich meine, genau, das wäre die nächste Frage gewesen, quasi, das ging euch dann eher um Senderpolitik in dem Moment?
Es ging um Senderpolitik, es ging um das, dass er sich nirgendwo entschuldigt hat und meint, er kriegt jetzt hier eine zweite Chance und jetzt ist alles vergessen. Vorher haben wir die Leute alle beleidigt und haben Corona verleugnet etc. Und jetzt will man eine zweite Chance haben und das dann auch noch auf unserem Haussender, da muss man ganz klar sagen, da muss man auch an die Leute appellieren, die da was zu sagen haben. Leute, so kann es nicht gehen, da wollen wir uns nicht mit auseinandersetzen und am Ende des Tages unter Umständen hinterher noch auf unserem Sendeplatz laufen. So, das heißt also, das war für uns nicht vorstellbar. Und da musste man ein ganz klares Statement abgeben, dass wir in der letzten Konsequenz unseren Koffer gepackt hätten.
Du hast jetzt auch darauf angesprochen, dass er dann eben eine schwangere Frau und ein Baby und so vorgeschoben hätte. Das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass es so eine Art Reality-TV-Etikette gibt. Also das wirkt ja so, also für mich, ich bin ja nicht vom Fach, aber so ein bisschen verstehe ich es vielleicht mehr als
ja, das war die Verkaufsstrategie. Die Verkaufsstrategie, einem Fernsehsender 6 Folgen zu verkaufen oder 8 ist natürlich das Einfachste, wenn es um eine Geburt geht, etc. Das ist ja alles eine
Baby
spannende
GoPro in die Hand drückt.
Voyeur-Nummer.
Ja, also nein, also ich bin da glaube ich auch zu alt. Viele haben gedacht, wir wären neidisch, eifersüchtig, das brauchen wir nicht. Die Geissens haben etwas geschafft, was kein anderer bisher geschafft hat. Wir haben über 350 Folgen.
380 sind wir jetzt.
380 Folgen produziert und
erfolgreich im Fernsehen ausgestrahlt, darf man ja auch nicht vergessen. Also nicht nur produziert, sondern auch.
Gibt's da auch welche, die hinten runterfallen? Wo dann irgendwie der Tonmann vergessen hat, auf Rekord zu drücken oder so?
Selten,
nee, das hatten
selten.
Wir mal in Sunbath.
Ja, man hat mal so ein paar Kleinigkeiten, technische Probleme etc., die können schon mal passieren. Aber hatten wir Gott sei Dank, toi toi toi, sehr, sehr wenige. Aber ich denke einfach mal, wir haben erfolgreich eben diese 380 Folgen da mittlerweile abgedreht und auch ausgestrahlt, sodass wir keine Angst haben müssen vor irgendeinem Neuen, der da irgendwo kommt und meint, der macht jetzt 6 Folgen oder 10 Folgen und versucht sich zu etablieren im Fernsehen. Das soll er gerne tun. Es gibt immer wieder so Versuchsballons, die haben wir ja gesehen, jede Menge, die da meinen, als Reality-Stars da durchstarten zu können. Da gehört schon viel Einsatz zu, da gehören gute Ideen zu und ich glaube, man muss die Fans auch abholen und ich glaube, das haben wir getan die letzten Jahre, dass die Leute da auch eine authentische Situation bei uns sehen, dass wir also
uns genau, wir lassen uns nicht verbiegen, also deswegen haben wir damals ja auch mit unseren Produktionsfirmen aufgehört und haben unsere eigene Produktionsfirma gegründet, weil das einfach nicht mehr möglich war, die wollten uns so verbiegen, die haben uns Sätze in den Mund legen wollen, die wir einfach nicht gesagt
haben. Oder die Sendungen sind verschnitten worden, so wie wir es nicht haben wollten, dass wir dann praktisch immer wieder in irgendwelchen Konflikten mit den Kindern waren oder der Konflikt zwischen mir und Carmen, den es eigentlich normalerweise gar nicht gibt. Und dementsprechend haben wir dann irgendwann gesagt, wir müssen das alles selber machen, weil da müssen wir unser Auge drauf werfen. Das ist unsere Familie, das müssen wir irgendwo schützen. Und auch mal, wenn wir mal einen dummen Spruch machen, ich mache ja viele dumme Sprüche, eben. Manchmal ist einer drüber, dann muss der raus und dann ist es nicht gut, wenn du da eine fremde Firma hast, die dann sagt, ach ja, der Robert hat da gerade was falsch gesagt, das hauen wir jetzt mal rein, dann steht das morgen auf der Bild-Zeitung. Da hat keiner was von, das hat ganz kurze Beine und das ist das genau, was wir nicht wollen. Wir wollen da schon unseren Zugriff drauf haben und so wie wir im ganzen Leben ja auftreten, dass wir sehr unabhängig unterwegs sind.
Das erste Kennenlernen neigt sich jetzt ja langsam dem Ende zu, aber ich fand es wirklich sehr, sehr nett bis jetzt. Also wirklich, unsere Erwartungen wurden, glaube ich, übertroffen. Also
oh toll,
bei uns beiden.
Ich finde es echt richtig cool.
Weil ihr seid ja Profis, wir sind ja Amateure.
Ihr seid ja auf jeden Fall auch Profis. Aber
ja, aber vor der Kamera.
Vor der Kamera.
Nicht dahinter und nicht den Königswinter.
Eine letzte Frage wollte ich dir noch stellen, Robert, und zwar dein Style von deiner Marke und auch von allem, was bei euch an der Wand hängt, ist ja sehr, würde ich sagen, überhöht. Es ist ja sehr, sehr grell so. Es ist sehr, sehr extrem immer. Also es sind quasi Strasssteinchen, Totenköpfe, Glitzer und so weiter und auch immer so krasse Aussagen, Paradise, Death, Wild und so weiter. Inwiefern ist das auch, weil du vorhin gemeint hast, du musst manchmal ein Auge zudrücken, wenn Sachen kopiert werden, aber inwiefern legst du deine Sachen selber mit einem Augenzwinkern an? Also, oder ganz blöd gefragt, meinst du das quasi ernst, so diesen Style? Oder ist das auch ein bisschen so, ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so Bubblegum oder sowas?
Nee, also ich sehe das schon ernst. Ich habe ja auch anfangs schon Textilien gemacht und da waren auch immer mal Totenköpfe schon dabei etc. oder dieses Fleur-de-Lis, was ja hier in Frankreich sehr verbreitet ist. Also ich sehe das schon ernst, das ist mein Style, das ist so, wie ich mich kleide, deshalb Sonnenbrille etc., die Kette eben ein bisschen dicker als das kleine Goldkettchen oder als statt ein Armband 3 Armbänder oder als statt eine kleine Uhr vielleicht dann doch die etwas größere. Das ist einfach mein Style und den Style kann ich umsetzen als Designer. Und das ist genau das, was ich verkaufen möchte. Und das ist das, was wir am Ende des Tages produzieren. Und das muss nicht jedem gefallen. Das ist teilweise natürlich auch schrill, das ist ganz klar. Und das muss es auch sein, weil die Leute oder unsere Fans oder unsere Kunden, die wir haben, die wollen eben kein T-Shirt haben, wo Ton in Ton vielleicht irgendwo in der Ecke ein RG steht und ansonsten sieht man auf dem T-Shirt nichts. Dann können sie wieder nach den anderen großen Marken gehen. Ich glaube, bei uns müssen die Slogans schon groß sein. Du hast das eben selber für dich gesagt, du hast auch T-Shirts gemacht mit irgendeinem Spruch drauf etc. Und ich glaube, genau so muss es sein. Und wer es tragen will, soll es tragen.
Bist du in allen Lebensbereichen so expressiv oder gibt es auch so Dinge, wo du sagst, da mag ich es lieber reduziert?
Nö, also das wird die Carmen vielleicht besser noch beurteilen können. Ich glaube, ich bin im ganzen Leben so ein bisschen lauter und ein bisschen energischer unterwegs und das fängt beim Telefonieren schon an, dass ich so laut rede, dass mich der Nachbar sehr wahrscheinlich hört.
Er braucht kein Telefon, glaubst du, Hazel? Er braucht keins.
Das kenne ich von Hazel. Wenn Hazel von der Bühne nach Hause kommt, dann redet sie immer noch so
Hallo!
Wie auf der Bühne.
Hallo! Eben noch im Badezimmer, jetzt in der Küche. Sensationell! Ich habe die Hände gewaschen.
So, Hazel. Ich sag immer so 2 dB leiser, bitte.
Thomas, würdest du sagen, ich bin Robert oder ich bin Carmen?
Boah, ist eine gute Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Und auch natürlich spannend, also wenn wir jetzt wirklich sowas machen würden, wie, also jetzt nicht natürlich im sexuellen Sinne, aber so Partnertausch, so für ein paar Tage.
Ja, wer so Frauentausch.
Wir könnten auch Robert und ich machen. Also
ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, von der Konstellation Carmen und ich würden es am längsten miteinander aushalten.
Ich hätte jetzt gesagt, so ganz clickbait, wie wir es auflösen, auf die nächste Folge, oder?
Okay.
Also was glauben wir, welche Paarungen würden es am besten und am längsten aushalten?
Na, dann überlegen wir uns was.
Seid gespannt, ihr erfahrt es in einer Woche.
Wow, ich wusste gar nicht, dass du hier das
Kommando hast.
Ja, das ist ja die Hand genommen hast.
Richtig gut.
Ja, war schön mit euch.
Ja, mit
mega
euch auch.
Danke
euch.
Vielen Super. Dank.
Du sagst ja, das erste Mal tut weh, aber ich fand es überhaupt nicht schmerzhaft.
Ach,
ich fand es eigentlich ganz nett, ganz prickelnd.
Gut.
Ja, ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt.
Wir alle.
Ja, dann macht's gut.
Macht's gut. Bye,
ciao,
bye.
Ciao.
Na, wie war's?
Ich fand's richtig nett mit Carmen und Robert.
Ja, super.
Es hat sich ein bisschen so angefühlt, als würde man Leute treffen, die man sowieso schon kennt. Obwohl ich gar nicht vertraut war mit ihnen.
Ja, es war halt irgendwie, es war so genau das, was man gedacht hat, was im besten Fall passieren könnte. Also einfach so, ich meine, klar, wir haben ein ganz unterschiedliches Leben und sind in einer ganz unterschiedlichen Situation, unterschiedliche Herkunft und so weiter. Aber trotzdem halt irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe.
Also alles, was ich erwartet hätte, was nicht so war, wie es jetzt war, wäre eine Abweichung ins Negative gewesen. Also dass ich einfach, vielleicht dachte ich, ja, dass sie vielleicht über manche Themen nicht so gerne reden würden oder dass sie vielleicht auch einfach zumachen, aber ich empfand sie als sehr offen und auch interessiert und auch breit aufgestellt.
Ja, wahnsinnig herzlich halt auch, also schlau und herzlich.
Ja, also für mich war es sehr, sehr interessant, weil ja dann doch 2 unterschiedliche Personen aufeinander treten, die sich noch nie gesehen haben vorher. Aber ich muss sagen, im Laufe des Gesprächs ist die Hazel mir auch immer mehr ans Herz gewachsen.
Sind uns dann näher gekommen, sagen wir es einfach mal so. Wir haben das ja auch so oft noch nicht gemacht. Für uns ist es Neuland, was wir da jetzt betreten. Wir sind ja normal mehr auf der Reality-Story-Family-mäßig unterwegs. Aber war mal eine schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich war positiv überrascht.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hey, hier sind Sina und Marius und jetzt, wo ihr diesen Podcast zu Ende gehört habt, ist der ideale Moment, um direkt zu unserem Podcast rüber zu switchen.
Zu Stories of Deutschland.
Kannst du es ein bisschen natürlich also
Nein.
Unsere Podcast-Folgen starten immer mit einer richtig bizarren Schlagzeile aus der deutschen Presse, die aber wirklich real ist.
Und wir müssen dann herausfinden, was steckt hinter der Schlagzeile.
Also meine absolute Lieblingsschlagzeile war Mann bestattet Gurke. Nee. Das gab dann auch einen Polizeieinsatz und so weiter. Generell hat es viel mit Gemüse zu tun. Einmal wurde auch eine Zucchini für eine Weltkriegsbombe gehalten.
Stimmt, und das war auch ein Highlight.
Hört jetzt rein bei Stories of Deutschland von Cosmo.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.